Ich habe heute ein bisschen überlegt, ob ich mich outen soll. Und heute in diesem Outfit, wir sagen ja Kluft oder Tracht dazu, sagt bitte ja nicht Uniform, das hat damit gar nichts zu tun. Da sind die Pfadfinder schwer beleidigt. Ob ich heute so vor euch stehen soll. Aber ich habe dann den heutigen Predigttext wirklich beim Wort genommen. Er steht in 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Alle mit den grauen Hemden kennen den Vers. Es ist nämlich das biblische geistliche Motto der baptistischen Pfadfinderschaft. Und ich weiß, dass böse Zungen Pfadfinderarbeit so mit weltfremder Spinnerei verbinden. Das habe ich auch schon gehört. Oder mit so einer jugendlichen Sturm- und Drangzeit, dass wir Älteren dann so Berufsjugendliche sind, die halt mit den Kleinen durch Wald und Feld rennen und ja. Und für manche ist es einfach, so wie ich heute auftrete, einfach peinlich. Aber ich selber bin mit 9 Jahren zu den Pfadfindern gekommen, damals in Graz. In dem Haus, wo wir gewohnt haben, über uns war eine Familie und der Mann, der dort gewohnt hat, war der Leiter eines Pfadfinderstamms in Graz. Und er hat mich eines Tages eingeladen, doch mal mitzukommen. Und ich war mächtig stolz drauf, so als 9-Jähriger, wie er in seiner Kluft bei uns an der Tür geläutet hat und mich ganz offiziell eingeladen hat: Hannes, magst du nicht mitkommen mal zu uns, zu den Pfadfindern? Interessiert dich das denn nicht? Und ich war da ein paar Jahre dabei und ich habe viel gelernt und ich bin diesem Pfadfinderstamm damals wirklich dankbar, dass sie mich einiges gelehrt haben im Umgang mit Menschen, mit mir selber, dass jeder Pfadfinder macht jeden Tag eine gute Tat. Das können wir sicher etwas abschauen davon. Und ich habe viel gelernt, was ich heute noch verwenden kann. Ich habe zum Beispiel gelernt, wie man eine Karte liest und wie man auch ohne GPS und ohne Strom im Kompass sich orientieren kann. Ich habe gelernt, wie man Knoten macht, wie man Feuer machen kann und vieles, vieles andere mehr. Über Gott ist damals nicht viel gesagt worden in dem Pfadfinderstamm. Waren zwar katholische Pfadfinder, aber Gott war da kein Thema. Nachdem ich ausgestiegen bin, habe ich meine ganzen Pfadfindersachen verschenkt, bis auf mein Halstuch und mein Fahrtenmesser. Halstuch sah ein bisschen anders aus, habe ich aber noch oben bei mir. Fahrtenmesser werde ich dann nach dem Gottesdienst anlegen. Ich dachte, im Gottesdienst sollte man keine Waffen tragen. Ich will ja niemanden abschrecken. Aber ich werde es dann drauf tun. Das ist das Fahrtenmesser, was ich damals mit 9 Jahren bekommen habe. Und ich habe gemerkt, einmal Pfadfinder, immer Pfadfinder. Und es war eine gute Prägung und eine so starke Prägung, dass als wir in Pfaffenhofen damals, meine Frau Elka und ich, vor der Frage standen, wie können wir eine missionarische Kinderarbeit starten, wir mit Pfadfinderarbeit begonnen haben, weil auch andere Pfadfinder bei uns in der Gemeinde waren und wir haben hier gerade von den Albigensern in Ingolstadt damals viel gelernt. Übrigens, wenn jemand von schon ein bisschen älter ist, also nicht mehr ganz so Teenie- oder Kid-mäßig oder so, schon ein bisschen über das Jugendalter hinaus ist, wenn er bei den Pfadfindern mitarbeitet, man kann das lernen. Man kann auch mit 35, 40 noch Pfadfinder werden. Mit 42 noch Pfadfinder werden, so wie meine liebe Frau damals. Die hat es von der Pike auf gelernt in Pfaffenhofen. Gibt Kurse, gibt wunderbare Schulungen. Und das andere, was mich auch in der Richtung geprägt hat, waren die Sommerfreizeiten vom Gemeindejugendwerk hier in Bayern. Elke und ich haben allerdings tatsächlich in etwas jüngeren Jahren als heute einige Auslandsfreizeiten geleitet und mitgearbeitet. In Spanien, in Korsika, in Griechenland waren wir. Und wir haben da immer geistliches Programm mit sportlichen Herausforderungen in der Natur verknüpft. Und ich habe dabei erlebt und gelernt, dass man mit Jugendlichen oft über geistliche Dinge viel besser reden kann, wenn man gemeinsam Abenteuer erlebt. Und in das Erlebte hinein Gott mit seinem Wort reden kann. Ich habe das an 2, 3 Stellen sehr deutlich damals erlebt. Es hat mich fasziniert, wie junge Leute plötzlich erreichbar wurden, weil sie was erlebt haben, was sie damit verbinden konnten. Pfadfindern, das kann man mit oder ohne Gott. Der pädagogische Ansatz allein ist schon sehr wertvoll, gerade in unserer Zeit heute, den jungen Leuten zu vermitteln, wie sie Verantwortung übernehmen, wie sie Verantwortung für andere übernehmen, Verantwortung für die Schöpfung Gottes übernehmen, aber auch für sich selber, für ihr eigenes Leben, denke ich, ist ein wichtiger Beitrag, auch für unsere Gesellschaft heute, in der wir leben. Und wenn man dann noch Gott ganz bewusst mit ins Spiel bringt, entsteht eine ganzheitliche, eine schöpfungszugewandte, eine menschenfreundliche Prägung, die junge Menschen nicht nur im Glauben reifen lässt, sondern auch als Mensch. Susanne hat uns, danke dafür, ganz am Anfang einen Teil dieses Pfadfinderversprechens uns vor Augen geführt. Und wenn es da heißt, ich will auf Gottes Wort hören und danach leben, dann ist es ein starkes Versprechen, was junge Leute abgeben. Und genau wir wollen das auch als baptistische Pfadfinder eben auch fördern, diese Kombination. Und es gibt unter anderem bei uns auch ein Spezialabzeichen, das könnt ihr bei mir hier auf der rechten Schulter sehen, mit einer Bibel drauf. Da kann man eine Prüfung machen, wer besonders gut in der Bibel Bescheid weiß, der kriegt dieses Abzeichen. Das gibt es meines Wissens nach bei anderen Pfadfindern nur ganz selten. Bei uns kommt es schon öfter mal vor. Gut, ich habe ein bisschen mehr gelernt als für diese Prüfung. Aber darauf kommt es ja nicht an. Für mich ist einfach wichtig, dass es das auch gibt. Und dass eben dieser Leitvers für unsere Pfadfinder eben hier in 2. Timotheus 1, Vers 7 steht. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Und ich möchte dich heute fragen, was gibt dir, was gibt uns geistliche Energie? Hast du schon mal ernsthaft überlegt, was deinem Leben Energie gibt? Ich meine jetzt nicht die Kalorien beim Essen. Ich meine die seelische Energie, die geistliche Energie. Was gibt in deinem Leben dir Kraft? Und was nimmt dir Kraft? Mach doch einfach zu Hause in einer ruhigen Minute mal so eine Energiebilanz. Setz dich hin, sprich mit Gott darüber und schreibe auf der einen Seite des Papiers hin, was dir Kraft gibt und auf der anderen Seite, was dir Kraft nimmt. Und wichtig ist, dass unterm Strich es mehr gibt, was dir Kraft gibt, als was dir Kraft nimmt. Die Plusseite soll überwiegen, denn überwiegt die Negativseite, macht dich das kaputt. Und das, was mit meinem Körper passiert, wenn ich zu wenig esse, passiert eben auch in meiner Seele, wenn ich zu wenig geistige und geistliche Nahrung zu mir nehme. Nur, ich merke oft sehr viel später die Auswirkungen davon. Ich brauche Nahrung und Energie für Körper, Seele und Geist. Wie sieht also deine geistliche Energiebilanz aus? Schauen wir uns mal nur diesen einen Bereich an. Powerst du für Gott viel aus deiner eigenen Kraft heraus? Oder kennst du und nutzt du auch die vielen geistlichen Energiequellen, die Gott uns zur Verfügung stellt? Wenn du im Auftrag des Herrn unterwegs bist, und das sind wir ja eigentlich alle, nicht nur die Hauptamtlichen, wie viel gibst du von dir selbst und wie viel lässt du durch dich fließen? Dinge, die von Gott herkommen. Öffnest dich einfach für das, was Gott durch dich hindurch tun will. Wir haben ja so viele menschliche Möglichkeiten in der heutigen Zeit. Es ist ja sehr viel komplexer alles geworden und steht so viel zur Verfügung an Ressourcen. Aber wie sieht's mit den geistlichen Energiequellen aus, wenn die menschlichen Ressourcen wegbrechen? Und ich denke, dass genau dieser Vers im 2. Timotheusbrief uns von Paulus her eine ganz, ganz wichtige Quelle nimmt. Es gibt noch andere, wie das Studium der Bibel, das Gebet, die Gemeinschaft von Christen. Aber interessant ist, dass Paulus seinem geistlichen Sohn und Jünger und auch Verantwortlichen in einer Gemeinde diese ganz andere Quelle eben nennt, nämlich die des Heiligen Geistes, der eben nicht ein Geist der Furcht ist, sondern ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ja, und in der Gemeindearbeit kann einem schon manchmal die Angst kommen, wenn man so vor manchen Situationen steht oder manche Entwicklungen miterlebt. Im griechischen Text schwingt bei diesem Wort für Angst auch Verzagtheit vor, vielleicht auch Feigheit. So hat es so ein bisschen einen Touch zumindest. Und Paulus schreibt seinem Timotheus, hey, verzagt sein hilft dir nicht in der Gemeindearbeit, in dem Dienst für Gott im Reich Gottes. Das gilt, wie gesagt, nicht nur für Hauptamtliche oder für Gemeindeleiter, das gilt eben auch für jeden von uns. Denn jeder von uns hat einen Auftrag von Gott. Aber Verzagtheit ist nicht etwas, was von Gott kommt. Angst ist nicht etwas, was von Gott kommt, sondern vom Gegenspieler Gottes. Denn Gott hat uns ganz was anderes geschenkt, als wir uns bekehrt haben, als wir uns für ihn entschieden haben. Und zwar ist es ein Geist der Furchtlosigkeit. Ich nenne es jetzt mal positiv. Manchmal denke ich, dass es uns oft so geht wie Timotheus, dass wir uns unserer geistlichen Stärke gar nicht so sehr bewusst sind. Timotheus mag vielleicht ein ängstlicher Typ gewesen sein und er sah vielleicht schneller die Schwierigkeiten als seine eigenen Fähigkeiten. Und so schreibt Paulus auch an die Gemeinde in Korinth, und es ist interessant, dass Paulus das an die Gemeinde schreibt, nämlich genau das, 1. Korinther 16, Vers 10, wenn Timotheus zu euch kommt, macht es ihm nicht schwer, seinen Auftrag zu erfüllen. Denn er tut wie ich die Arbeit, die der Herr uns zugewiesen hat. Wörtlich heißt es da, seht zu, dass er ohne Furcht ist unter euch. Also auch eine Gemeinde hat eine Verantwortung dafür, dass es den Leuten, die bei ihnen arbeiten, dass ihnen nicht die Angst hochkommt. Ja? Und von denen in Korinth konnte man schon Angst haben. Wenn man die Korintherbriefe liest, die beiden, dann muss man sagen, ja, da war schon einiges. Sie sind dem Paulus schon ganz schön in den Karren gefahren. Besonders im 2. Korintherbrief schreibt Paulus ja einiges drüber. Aber Paulus sagt dem Timotheus und auch uns damit, du hast doch die allerbeste Ausstattung. Weißt du denn das nicht, dass es damit gelingen wird? Weißt du eigentlich, was du da hast mit dem Heiligen Geist? Oder ist das so die große Unbekannte? So dieses Gespenst, von dem man nicht so genau weiß, was es ist, weil ja auch Jesus selber sagt, der Geist ist wie der Wind, der weht, wo er will, und man kann ihn nicht sehen, nur die Auswirkungen. Und wir haben auch schon vieles erlebt, wo wir gesagt haben, na, das ist aber schwierig und vielleicht das ist auch gar nicht der Heilige Geist. Also es ist ein heißes Thema, das weiß ich. Aber Gott hat uns eben nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Furchtlosigkeit. Und ich denke, wir brauchen keine Angst zu haben. Denn Gott gibt uns nur Gutes. Und das, was Gott gibt, ist allemal stärker als das, was von woanders herkommt. Paulus meint auch hier gar nicht so sehr den seelischen Zustand, den ein Mensch von Natur aus mitbringt, wenn er von Angst und Furcht spricht, sondern er redet hier tatsächlich vom Geist Gottes, der uns diese Furcht nimmt. Der Geist Gottes ist eben nicht feige oder verzagt. Es ist ein Geist, der was schafft. Er ist der Schöpfergeist. Mit Hilfe des Geistes Gottes hat Gott diese Welt geschaffen. Der Geist Gottes war von Anfang an bei der Schöpfung dabei. Ja, der Geist Gottes schwebte über den Wassern und brütete, heißt es eigentlich wörtlich, wie so eine Glucke über der Schöpfung, damit sie auch gut wird. Und der Geist Gottes bringt Menschen dazu, für Gott unterwegs zu sein. Und glaubt jetzt nicht, dass Paulus einfach nur dem Timotheus einredet, du schaffst das schon, so tüchtig wie du bist. Und wir sagen uns das ja öfter, weil wir uns ermutigen wollen und sagen, hey, du schaffst es schon. Ja? Aber Paulus sagt ganz was anderes. Du darfst dein ganzes Vertrauen darauf setzen, dass Gottes Schöpfergeist in dir wirksam wird. Nicht du schaffst es. Kennt ihr das? Wir schaffen das. Ja, das ist nicht gemeint mit dem, was Paulus hier schreibt, sondern gemeint ist, der Heilige Geist schafft das. Und der schafft es wirklich, da, wenn wir ihn denn wirken lassen. Das ist das Wichtige dabei. Diesen Geist haben wir nicht von Natur aus. Unsere eigenen Fähigkeiten, unsere Ressourcen, das, was wir erlernt haben, die Fähigkeiten auch bei den Pfadfindern, die wir erlernt haben, die haben wir als Menschen erlernt. Aber der Geist Gottes ist jetzt nicht nur einfach nur so ein Tüpfelchen auf dem I, sondern der Geist Gottes nimmt deine Fähigkeiten, das, was du gelernt hast, deine Ressourcen und verwendet sie für Gott, in Gottes Sinn. Und das ist kraftvoll, da entsteht was draus, da bewegt sich was, da entsteht was Neues, das ist schöpferisch, das ist kreativ. Und deshalb sind wir so angewiesen auf den Geist Gottes. Und dann sagt Paulus, dieser Geist ist ein Geist der Kraft und der Liebe. Wichtig dabei ist, dass wir das Wörtchen und hier beachten. Wir denken oft, ja, entweder Kraft oder Liebe. Ja, entweder hau drauf oder umarme die ganze Welt. Aber Liebe ohne Kraft ist doch nur eine Schmuserei. Und Kraft ohne Liebe ist doch nur Ausübung von Gewalt. Da geht es nach dem Grundsatz, wo rohe Kräfte sinnlos walten. Und natürlich, es ist viel Kraft in dieser Welt. Keine Frage, wir erleben das jeden Tag. Und meistens ist diese Kraft zerstörerisch und nicht aufbauend. Aber Kraft, die von der Liebe gesteuert wird, die kann heilen. Die Liebe verhindert nämlich, dass aus einem für Jesus, für Gott brennenden Nachfolger, Jünger ein rechthaberischer Eifer wird. Das ist die Folge, wenn nur Kraft bei Christen da ist. Dann entsteht Rechthaberei, dann wird ein Eiferer daraus und letztlich führt es in die Bitterkeit von Menschen. Und deshalb brauchen wir eben auch den Geist der Liebe, denn die Liebe rückt erst die Bedürfnisse des anderen in den Mittelpunkt. Und dann erfordert es aber manchmal Kraft und Mut, auf diese Bedürfnisse zuzugehen und sie zu stillen und da zu helfen. Benutzen wir doch diese Ausstattung der Kraft und der Liebe und lassen wir den Geist Gottes wirken in beiden Bereichen, in einer kraftvollen, aber doch liebevollen Zuwendung zu anderen Menschen. Und dann sagt Paulus noch ein drittes. Es ist ein Kraft der Besonnenheit oder ein Geist des kühlen Kopfes, könnte man auch sagen. Es geht eben gegen die Feigheit und gegen die Verzagtheit. Und da braucht es bei aller Liebe und bei aller Kraft eben auch Besonnenheit. Andere übersetzen das mit Selbstbeherrschung oder mit Zucht. Gemeint damit ist aber jetzt nicht irgendwas Moralisches an der Stelle, sondern gemeint ist, dass wir damit rechtes Verhalten erkennen können und selber uns auch richtig verhalten lernen. Im griechischen Wort klingt auch Mäßigung mit oder Ehrbarkeit. Und das heißt nichts anderes, als dass ich lernen kann, mit dem Heiligen Geist eine Situation richtig einzuschätzen, die richtigen Konsequenzen daraus zu ziehen. Wie oft reagieren wir auf irgendetwas und denken, ah, das ist genau die Lösung und ich meine es ja nur gut. Ja, wir meinen es manchmal auch nur gut. Aber wie heißt es so schön in unserer Sprache? Gut gemeint ist oft schlecht gemacht. Denn wir haben von uns heraus, können wir oft die Folgen unseres Handelns nicht abschätzen, nicht wirklich. Aber wenn der Heilige Geist, wenn wir ihn wirken lassen, wenn wir ihn fragen, dann gibt er uns vielleicht einen kleinen Tipp oder einen kleinen Blick darauf, was denn passieren könnte, wenn wir so oder so reagieren und handeln. Und Besonnenheit hat auch noch eine andere Auswirkung, denn der Heilige Geist wirkt eben nicht nur im Außergewöhnlichen und im Unbegreiflichen. Und das ist das, was uns Christen ja, gerade uns freikirchliche Christen, manchmal so ein bisschen auseinandertreibt, weil die einen sagen, der Geist Gottes, das ist was Außergewöhnliches, da muss richtig was passieren. Und andere sagen, nein, der Geist weht auch im Stillen. Gott ist im Säuseln des Windes, wenn wir die Elia-Geschichte zu Rate ziehen. Nicht im Sturm und Gewitter und im Hagel und im Erdbeben und im Feuer. Gott ist im Säuseln des Windes. Ja, beides. Und diesen goldenen Mittelweg zwischen rein und hau drauf, ich sag's einmal so, ein bisschen platt, oder einer faden Mittelmäßigkeit, genau um diesen Mittelweg geht es, wenn Paulus vom Geist der Besonnenheit spricht. So ein Negativbeispiel dafür ist ja zum Beispiel der Richter Simson. Könnt ihr in Richter 13 bis 16 die ganze Geschichte nachlesen. Er ist ein gottgeweihter Mann. Er wird vom Geist Gottes im Kampf gegen die ewigen Feinde Israels, gegen die Philister, geleitet und geführt. Aber dann wird Simson übermütig. Er provoziert die Philister unnötig. Er brennt ihre Felder ab. No-go damals bei der Kriegsführung. Heute ist es gang und gäbe, dass man das macht. Damals allerdings echt ein No-go. Er erschlägt die Feinde mit einem Tierknochen. Wie provokant ist das denn? Er hebt die Stadttore aus den Angeln. Das kann man ja vielleicht noch nachvollziehen. Und dann beginnt er mit seiner Kraft zu spielen. Und wir wissen alle, oder die meisten von uns wissen, wie es endet. Es endet nämlich, indem er fällt. Wenn die Liebe mich zu irgendetwas Unvernünftigen hinreißen will, wenn meine geistliche Kraft mich in unabsehbare Abenteuer hinreißen will, dann zieht der Geist Gottes mich am Zügel. Und mit klarem Augenmaß und mit Besonnenheit kann er mich bremsen, wo ich dumm vorwärts gerissen werde und nur Schaden anrichte. Und letztlich mir selber auch schade. Verzagtheit kann jeden von uns ergreifen. Auf einem Zeltlager nach 8 Tagen Dauerregen habe ich selber erlebt. Beim Abseilen aus 120 Meter Höhe habe ich auch erlebt. Wenn die Kids rebellieren und man nachts sie suchen gehen muss, weil sie sich mit irgendjemandem in die Dünen verdrückt haben, habe ich auch erlebt. Beim Beginn eines neuen Projektes, wenn man nicht so genau weiß, wie es läuft, in der Mitarbeit, wenn man etwas nicht begreift, im Umgang mit anderen Menschen, wenn man anderen das Evangelium weitergeben möchte und es gibt so viele Beispiele, wo wir doch wirklich verzagt sein können. Und da macht Paulus uns Mut, nicht nur euch Pfadfindern, er macht auch uns in der Gemeinde Mut. Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Vieles ist in uns hineingelegt worden. Vieles haben wir als Erbanlage oder als natürliche Veranlagung, als Erziehung in uns gespeichert. Vieles haben wir uns auch angeeignet und erlernt. Mühsam vielleicht oft, aber das ist alles sehr menschlich. Und wenn wir uns nur darauf begrenzen, bleibt alles auch menschlich. Der Geist Gottes nutzt diese Dinge und er gibt uns Mut, Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und diesen geistlichen Energieträgern dürfen wir vertrauen, allemal. Denn Gott lässt uns nicht im Stich. Ich möchte gern mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir für deinen guten Heiligen Geist, den du uns schenkst, den du uns verheißen hast, der damals einem Petrus den Mut gegeben hat, aufzustehen vor so vielen Tausenden von Leuten und dein Wort zu verkündigen. Durch deinen Heiligen Geist haben Menschen dich gefunden, seit damals bis heute und bis du wiederkommst. Weil dein Heiliger Geist einfach in uns wirkt, auch wenn wir dich noch nicht persönlich kennen. Und dein Geist gibt uns Kraft für den Auftrag, den wir zu erfüllen haben, den du uns aufs Herz legst, jedem, wie er ist und wie du es getan hast. Und deine Besonnenheit hilft uns, im Leben vorwärts zu kommen, in der Gemeinde vorwärts zu kommen, in der Pfadfinderarbeit vorwärts zu kommen. Und ich danke dir, Herr, dafür, für dieses wunderbare Geschenk, für diesen Energieträger in unserem Leben, der so viel mehr bewirken kann als wir mit unserer eigenen Kraft. Und ich bitte dich, Herr, dass wir lernen, dir und deinem Heiligen Geist zu vertrauen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns erfüllst, dass du die Dinge ausräumst, die dich hindern, an uns zu wirken und durch uns zu wirken. Und so bitte ich dich, Herr, nochmal auch für ganz besonders für die Arbeit der Pfadfinder hier in unserer Stadt, aber ich bitte dich auch für unsere Gemeinde und für unseren Auftrag hier, dass du uns zeigst, in welche Richtung es geht. Amen.